Deutsches Reiseradio im Web. Mein Name ist Rüdiger Edelmann und hier ist die Ausgabe Nummer 12. Diesmal geht es wieder mal über den großen Teich und dann gleich weiter zur Westküste der USA nach Kalifornien. Sunny California. Das Vorurteil besagt, hier leben schöne junge Menschen, es gibt Meer und Surfer im Überfluss, Hollywood bestimmt das Filmgeschehen und in Silicon Valley südlich von San Francisco wird die virtuelle Welt erstellt und hier scheint vor allem immer die Sonne. Letzteres stimmt immerhin teilweise, denn die große Trockenheit im Westküstenstaat hat in den letzten Jahren zu erhöhtem Wassermangel geführt und das Trinkwasser in den Stauseen im Landesinnern wird langsam, aber sicher knapp. Sehr knapp, aber darauf kommen wir noch zurück. Ansonsten hat man das Gefühl, dass gerade hier das amerikanische Lebensgefühl von großer Freiheit und Reichtum für viele mit am meisten wahr geworden ist. Und trotzdem ist Kalifornien mehr als das Konglomerat aus Hollywood, Pacific, Beverly Hills 90210 und Baywatch. Deshalb wenden wir uns von unserem Flugziel San Francisco nicht, wie üblich, nach Süden, wo fast alle hinfahren. Es ist eine schöne Fahrt Richtung Norden. Über die Golden Gate Bridge fährt man auf dem Highway 101 durch die Weinregion Kaliforniens. Dann geht's irgendwann links ab Richtung Küste und nach 3 Stunden ist man da, wo man einen deutschen Schlagersänger immer noch am Straßenrand vermutet.
Ich gebe nicht auf und suche nach ihr in der heißen Sonne von Mendocino.
Ja, da soll's also sein. Fehler dabei. Meistens ist es in Mendocino, das direkt am Meer liegt, eher ein wenig frisch und morgens eher neblig als sonnig. Aber schön ist es da, trotzdem. Den Ort gibt's seit etwa 1860 und alles begann mit einem Menschen namens Henry Max, der ein paar Jahre vorher genau da ein Sägewerk in die Landschaft setzte. Mendocino hat seinen Ursprung, wie vieles in dieser Region, in der Holzwirtschaft. Darauf kommen wir noch ein paar Mal zurück. Dass der Ort heute so malerisch und romantisch ist, liegt allerdings an der Ernennung zum nationalen Kulturdenkmal. Beinahe wäre das allerdings daneben gegangen, sagt Chuck Bush vom Kelly Museum in Mendocino.
Da gab es Leute, die wollten tatsächlich aus Mendocino das Williamsburg des Westens machen. Williamsburg in Virginia ist das größte amerikanische Freiluftmuseum. Alles ist dort noch wie um 1640. Und jeder läuft dort in den Kleidern dieser Zeit herum. Die Leute hier waren zwar auch für die Erhaltung ihrer Stadt, aber sie sagten auch, wir leben im Heute und nicht im Gestern.
Und so wurde aus Mendocino das, was es heute ist. Eine Kleinstadt mit romantischer Kulisse, vielen Künstlern und pensionierten Reichen aus San Francisco. Nur die Einwohner von Mendocino kennen meist weder Michael Holm noch seinen Song. Eine traumhafte, wenn auch unkalifornische Landschaft erwartet einen, zumindest wenn man den positiven Vorurteilen glaubt. Kenner wissen das schon, der Pazifiknebel zieht gerne in die Bucht von San Francisco. Er sorgt für die notwendige Feuchtigkeit in den Weinbauregionen Napa und Sonoma Valley und er ist an der nördlichen Küste allgegenwärtig. Fast jeden Morgen. Nichtsdestotrotz, in Mendocino lässt es sich leben und der Landkreis drumherum, inklusive des nahegelegenen Fort Bragg, bietet reichlich Überraschungen. Mendocino County ist groß und vielfältig. Da hat es zum einen die Steilküste mit kleinen sandigen Buchten. Baden ist da wegen der Wassertemperatur allerdings nur was für Hartgesottene. Dann die Täler im Hinterland mit Weinbergen, Weingütern und sogar Sektkellereien und außerdem noch riesige Wälder mit den ersten Redwood-Bäumen. Für aktive Menschen ein Paradies. Shirley vom Verkehrsamt in Fort Bragg über die Activities, wie der Amerikaner so sagt.
Some visitors like to go hiking.
Wandern ist sehr beliebt. Da gibt's Wege durch die Wälder oder am Strand entlang. Es gibt viele Naturparks. Man kann reiten und am Noyo-Hafen kann man Ausflüge machen oder in die Fischrestaurants gehen.
Und auch wer nicht nur Fisch essen, sondern auch selber fangen will, ist richtig am Noyo Harbor. Don Akin vom Noyo Fishing Center.
Ja, wir machen unsere Lachsangeltrips. Aber natürlich geht's auch um
andere Fische, wie Halibut oder riesige Krebse. Aber es gibt auch Walbeobachtungstouren, Ökotouren, Kajakausflüge, eben alles, was mit Aktivität auf dem Meer zu tun hat.
Besonders beliebt die Walbeobachtungstouren.
In einer normalen Saison sehen wir Hunderte von Walen. Für Walsichtungen geben wir in der Saison eine Garantie von 99,9%. Wale auf jedem Trip, nur ein Bruchteil geht daneben.
Und dann ist da noch die Touristenattraktion der Region, der Skunk Train. Geschäftsführer Chris Hart.
Den Skunk Train gibt es jetzt seit 118 Jahren, für Personenzüge seit über 100. Es ist inzwischen die Top-Touristenattraktion in Nordkalifornien. Wir haben eine alte Dampflok, drei Dieselloks und dann gibt es noch unsere Schienenbusse.
And we also have self-propelled motor cars. Heutzutage fährt der Zug nur noch für Touristen. Angefangen hat aber alles mit dem Transport von Baumstämmen aus den Wäldern bis nach Fort Bragg.
Logging, the tremendous amount of forest in the. Die Holzwirtschaft ist der Grund. Seit 1860 wurde hier Holz gefällt und die Sägemühle war hier gleich am Bahnhof.
There is a large mill that was here, in fact, right next to the train station. Und da haben wir sie wieder mit Holzfällen und Verarbeiten. Wurde schon im letzten Jahrhundert mehr Geld gemacht, als die ganze Goldgräberei abwarf. Bliebe jetzt nur noch zu klären, wie der Zug zu seinem Namen kam. Skunk Train, zu Deutsch Stinktierzug.
Because they stank. Back in the,
weil er stinkt. Um 1920 benutzte man eine Diesel-Gas-Mischung als Treibstoff und da stank eben. Leute sagten, du riechst den Zug, bevor du ihn sehen kannst.
Die Holzwirtschaft machte, wir haben es gehört, die Region wirtschaftlich reich. Dabei wurde in früheren Zeiten allerdings ganz gern vergessen, dass man mit ihr die Natur zerstört, die heute auch touristisch so wichtig geworden ist. Das Material des Reichtums waren die Redwood-Bäume. Die California Redwoods werden auch Küstenmammutbäume genannt. Biologisch Sequoia sempervirens ist ein immergrüner Nadelbaum aus der Unterfamilie der Mammutbäume und gehört zu den Zypressengewächsen. Er ist der Staatsbaum von Kalifornien und gehört zu den höchsten lebenden Bäumen der Welt. Das sind schon ganz besondere Bäume, die kalifornischen Redwoods. Wuchsen sie früher fast überall entlang der amerikanischen Westküste, so findet man sie heute fast nur noch im Bereich der Redwood National State Parks in Humboldt County rund um die nördlichste Stadt Kaliforniens, Eureka. Die Holzindustrie war schon dabei, den mächtigen Bäumen, die bis zu 2000 Jahre alt werden können, den Garaus zu machen, hätte man sich nicht irgendwann zum praktischen Naturschutz auf vergleichsweise kleiner Fläche entschieden. John O'Rourke ist Chef Ranger im Redwood National Park und weiß eine ganze Menge über seine Bäume.
Die Küsten-Redwoods oder auch Sequoias sind die größten Bäume der Welt. Der größte Baum hier im Park und damit der größte der Welt misst 115 Meter. Die Bäume können bis zu 6 Meter dick werden und sind so hoch wie ein 20-stöckiges Gebäude.
So stolz er ist auf seine Redwoods, so sehr gerät er auch in Verzweiflung, wenn es um den Raubbau an diesen außergewöhnlichen Bäumen geht und um den ewigen Kampf mit der Holzindustrie.
Die meisten Bäume sind zu Stadionsitzen oder Gartenzäunen und Whirlpools gemacht worden. Über 90% des kalifornischen Redwood-Baumbestands ist in den vergangenen 100 Jahren gefällt worden. Zur Erhaltung wurde seit den 20er Jahren dieser Nationalpark errichtet. Und nur deshalb stehen die Bäume noch hier, weil es ein Nationalpark ist.
Allerdings meint John, der State Park muss nicht zwangsläufig die Lösung sein, denn ob die geringe Fläche an Baumbestand ausreicht, um den Redwoods und dem dazugehörigen Ökosystem das endgültige Überleben zu garantieren, weiß man bisher noch nicht. Immerhin, der Redwood National Park liefert Anschauungsmaterial zu einem der interessantesten Bäume der Welt.
Touristen aus aller Welt kommen hierher, auch um einen Eindruck zu bekommen, wie es vor Tausenden von Jahren in ganz Kalifornien ausgesehen hat. Man kann hier auch im Park übernachten. Es gibt rund 400 Campingplätze und in den umliegenden Orten auch Ferienhäuser und Motels für jeden Geldbeutel. Also kommt vorbei und schaut's euch an.
An Industrie hat die Region nicht viel zu bieten. Die Holzindustrie ist auf dem Rückzug und nach Gold wird nicht mehr gegraben. Übrig bleibt nur die Erinnerung an goldene Zeiten, der die Hauptstadt von Humboldt County, Eureka, ihren Namen verdankt. Stadtführer Ray Hillman.
Der Name hat was mit dem Goldrausch in Kalifornien zu tun. Während dieser Zeit, um 1850 herum, benutzten die Goldgräber, wenn sie etwas gefunden hatten, ein griechisches Wort, Eureka, ich hab's gefunden.
Heutzutage ist weder mit Gold suchen noch mit Holzfällen noch Geld zu machen. Deshalb ist die Region auch ziemlich wirtschaftsschwach, mit allerdings einer Ausnahme. Ferndale, ein paar Kilometer südlich von Eureka, ist eine reiche Gemeinde dank der dort angesiedelten Milchwirtschaft. Dementsprechend stehen rund um Ferndale viele Kühe auf der Weide. Im Ort selber fühlt man sich dann irgendwie in die Vergangenheit zurückversetzt. Alte viktorianische Villen und eine Hauptstraße wie in den 50er Jahren. Amerikanische Kleinstadt-Idylle pur. Kommen Sie mit auf den Ladenbummel?
Wir verkaufen Erinnerungen. Wir lieben es. Ein Country Store steht für meine Jugenderinnerungen. Und mein ganzes Leben habe ich gedacht, wenn ich einen Laden habe, dann muss es so ein Laden sein. Bei uns geht es noch gemütlich zu. Wir haben niedrigere Preise als Supermärkte. Hey, geh in einen Supermarkt. Du findest nichts Persönliches mehr.
Joe Coaches, the blacksmith shop.
Joe Coaches vom Schmiedereiladen. Also bei uns kriegt man das Beste an geschmiedeten Waren in den ganzen USA. Und außerdem verkaufen wir Schmiedewaren von wahrscheinlich 100 Herstellern weltweit.
Probably 100 different blacksmiths from all over the world.
Wir haben jede Menge Süßigkeiten, alle hausgemacht, Erdnuss- und Haselnusstafeln, dann unsere berühmte Mu-Tafel, bestehend aus in Schokolade getauchten Marshmallows, die mit Karamellmandeln belegt sind. Und dann gibt's noch die klebrigen Wobble-Lutscher, sehr, sehr gut.
Ferndale, eine Stadt, in der die Traditionen aufrechterhalten werden. Durch und durch konservativ? Nein, meint Chris Hanks, der eigentlich einen deutschen Namen hat und aus Augsburg stammt.
Die Leute hier in Ferndale sind sehr konservativ, wenn es um die Geschichte und die Erhaltung der Gebäude und der Geschichte geht. Politisch und zeitgeschichtlich gesehen ist Ferndale sehr, sehr liberal, so genauso wie Humboldt County. Ein alter Ferndaler, dessen Familie schon seit bestimmt 100 Jahren hier wohnt, hat mich mal so auf die Seite genommen und sagte, weißt du, du kannst sein, wer du willst in Ferndale, du kannst machen, was du willst in Ferndale, solange du die Geschichte respektierst. Und ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt.
Chris betrieb mit seinem britischen Lebensgefährten Peter einige Jahre ein Bed and Breakfast in Ferndale. Ich würde es jedem ans Herz legen, aber leider gibt es das Collingwood Inn nicht mehr. In Ferndale sollte man auf jeden Fall mal zur sehr wildromantischen Küste fahren und wer mit dem Camper unterwegs ist, kann sich in der örtlichen Käserei mit extrem leckeren Spezialitäten eindecken. Eureka, die Kreisstadt von Humboldt County, ist leider allenfalls eine Stippvisite wert. Der Ort mit kleinem Hafen hat schon bessere Zeiten gesehen und träumt eher von Revitalisierung. Ein kurzer Stopp lohnt trotzdem, bevor es weiter ins Landesinnere geht. Wer sich von Humboldt County aus auf den Weg ins Landesinnere macht, der wird auch im Sommer einen Temperaturschock erleiden. Ist es morgens zur Abfahrt in Ferndale noch neblig bei 12 Grad, so empfängt einen nach dreistündiger Fahrt die Stadt Reading mit knallblauem Himmel, Sonne und 35 Grad im Schatten. Reading liegt in einem Talkessel am oberen Ende des sogenannten Central Valley und ist der ideale Ausgangspunkt für Urlaubs- und Freizeitaktivitäten aller Art. Im Norden grüßt der fast 4000 Meter hohe und auch im Sommer schneebedeckte Mount Shasta. An seinem Fuß liegt der gleichnamige Wintersportort. Im Winter Skifahren, im Sommer Wandern. Gleich nebendran trifft man dann auf die nächste Herausforderung, den Lake Shasta. Der See stellt sich vor als einer der größten Stauseen der Welt. Bob Warren vom Tourismusbüro in Reading.
Well, as you can see, this is bigger than any lake in Germany.
Wie du siehst, ist Lake Shasta größer als jeder See in Deutschland. Es sind 600 Kilometer, wenn man einmal um den See fahren würde. Er ist in den 30er Jahren aufgestaut worden. Einmal zur Wasserregulierung, als Trinkwasserspeicher, aber auch als Speicher für die Bewässerung von Feldern, für die gesamte Landwirtschaft in Nordkalifornien.
Der Riesensee ist aber gleichzeitig ein riesiges Freizeitparadies. Größte Attraktion, die Hausboote, die man mieten kann, um seinen Urlaub auf dem See zu verbringen. Wenn man es denn dann mal aus dem Hafen raus hat.
Das ist ganz leicht, solange du sehr langsam fährst. Du kannst auf ganz engem Raum eine 360-Grad-Drehung machen. Du musst nur das Rad richtig drehen.
Steve Barry, er vermietet die Boote am Holiday Harbor, macht mir Mut, während er das Riesenboot von der engen Marina wegbuxiert.
So it's a very simple operation. Siehst du, ganz einfach. Wir haben hier 75 Hausboote zum Mieten und dann liegen hier noch etwa 300 private Hausboote.
Es ist schwer was los auf dem See, denn natürlich ist er nicht der einzige Vermieter. Hausboote, sagt Steve, sind die Attraktion für einen gelungenen Familienurlaub. Wenn so eine Großfamilie anrückt, dann gehen Angeln, Schlauchboot und alles Mögliche mit an Bord. Das Boot bietet bis zu 16 Personen Unterkunft und natürlich ist auch alles an Bord, von der Dusche und den Toiletten bis zur kompletten Einbauküche. Möbeln, Gasgrill und der Ausstattung für Sonnendeck. $4,400 kostet die Miete für so ein Riesenteil pro Woche. Wer zusammenzuckt, dem sagt Steve, hey, teil das mal durch 16. Da bleiben gerade mal $275 pro Person. Das ist doch sehr erschwinglich. Stimmt. Und Spaß macht's auch, zumal bei der Größe des Sees. Nur eins könnte einem bange machen. Was passiert eigentlich, wenn der welthöchste Staudamm mal bricht? Bob Warren vom Tourismusbüro beruhigt.
Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber wenn der Damm brechen würde, würden 400 Millionen Kubikmeter Wasser rausfließen. Das würde das ganze Tal überschwemmen, bis zu 3 Meter Höhe und bis nach Sacramento. Und das ist 300 Kilometer entfernt.
From here to Sacramento, which is almost 300 kilometers.
Diese potenzielle Gefahr, wir sprachen schon drüber, hat sich zurzeit relativiert. Durch die große Trockenheit der letzten Jahre ist der See nur noch zu knapp 40% gefüllt. Tendenz weiter sinkend. Dem Tourismus tut das in doppelter Hinsicht nicht gut, allgemein wegen der Wasserknappheit im ganzen Staat und im Besonderen durch die Tatsache, dass jetzt Ferienresorts und Campingplätze mit Seeblick zum Teil 500 Meter vom Lake Shasta entfernt liegen. Grillen am Seeufer bei romantischer Abendstimmung? No way. Kalifornien braucht dringend Wasser und deshalb benötigt die Region rund um den Lake Shasta noch dringender ein paar Wochen Dauerregen. Schön wär's. Wie auch immer, den Sacramento River kann man natürlich nicht austrocknen lassen und das hat mit dem folgenden Erlebnis nur ganz am Rande zu tun. Der aufgestaute Sacramento River verwandelt sich unterhalb des Sees in einen gut gekühlten Flusslauf. Hier sind andere Sportler zugange. Sportangler. Allerdings wird das hier ganz anders betrieben. Wer Robert Redfords Spielfilm Aus der Mitte entspringt ein Fluss gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Fliegen, Fischen und natürlich hat man in Redding dafür gesorgt, dass ich mit der ganz speziellen Angel auf den Fluss kam. Keine Ahnung vom Fischen, aber dafür begleitet von echten Cracks. Chris Parsons und Shane Colbeck waren angetreten, um mir das Geheimnis des Fliegenfischens beizubringen.
Das Geheimnis beim Fliegenfischen? Alles dreht sich um die Fliegen. Du musst wissen, was insektentechnisch auf dem Fluss los ist. Mit dem Fliegenköder simulieren wir lebendige Insekten. Du wirfst den Köder aus, bewegst ihn ständig auf dem Flussboden hin und her. Es muss so aussehen, wie es der Fisch erwartet, wie eine lebendige Fliege. Und dann beißt er hoffentlich danach und wir haben einen Fisch am Haken.
Or at least what the fish expect to see. And then the fish hopefully will bite the fly, go move after it, put it in their mouth, and then we have a fish on the hook.
Leichter gesagt als getan. Also, mein Chris, jetzt leg mal dein Mikrofon auf die Seite.
Look at this, Rudy. You're gonna need both hands.
Schau her, du brauchst beide Hände. Fliegenfischen ist nicht Angeln, also Leine auswerfen, hinsetzen und warten, bis einer anbeißt. Du stehst mitten im Fluss. Du musst deine Angel und den Anzeiger ständig beobachten. Du musst die Angel immer wieder neu auswerfen. Mit der einen Hand die Rute festhalten und ständig bewegen, mit dem Zeigefinger die Leine berühren und auf jede Bewegung achten. Da passiert eine Menge.
While keeping the line underneath your index finger and then get all the extra line on the reel. There's a lot going on.
Und was ich kaum glauben wollte, Flyfishing macht Spaß. Selbst wenn man es noch gar nicht richtig kann. Regenbogenforellen oder Lachse habe ich zwar keine aus dem Sacramento rausgeholt, aber...
Rudy, you're fine. I think the fishing just a little slow today.
Das hast du klasse gemacht. Die Fische waren nur etwas langsam heute. So ist es halt auf dem Fluss, auf jedem Fluss. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir bestimmt auch ein paar Fische gefangen.
So, you know, a decent number of fish.
Darüber hinaus ist Redding ein wunderschönes Städtchen und das Wirtschaftszentrum im oberen Central Valley. Und es ist idealer Ausgangspunkt zu weiteren Attraktionen. Wir wissen alle, Kalifornien ist ein Land der Bewegung, auch unterirdisch. Die Erdbebengefahr ist hoch und verstärkt wird das Ganze noch durch Vulkanismus. Da ist aber glücklicherweise im Moment Ruhe und damit werden die schlafenden Riesen zur Tourismusattraktion.
Musik.
Parallel zur Küste von Washington State im Norden bis nach Nordkalifornien zieht sich eine Kette von Vulkanen. Auch wenn die schneebedeckt sind, heißt das nicht, dass sie nicht mehr aktiv wären. Einer der Berge, der Mount St. Helens, hat dies bewiesen, als er plötzlich hochging und mal rund 500 Meter seines Gipfels weggesprengt hat. Der südlichste Berg dieser Vulkankette ist der Lassen Peak, südöstlich von Redding. Die ganze Region wurde wie viele andere unter Schutz gestellt und zur Besichtigung freigegeben. Der Lassen Volcanic State Park. Als Tourist kann man im Sommer, wenn die Straße frei ist, direkt unterhalb des Gipfels durch den Park fahren, aber natürlich auch aussteigen und gucken. Im Mai war die Straße noch gesperrt und so fuhr Rangerin Karen Hayner quasi illegal mit mir im Allrad-Jeep in den Park hinein, bis es nicht mehr weiterging.
Wir sind hier ungefähr in 1800 Meter Höhe. Der Gipfel des Lassen Peak liegt bei knapp 3200 Metern. Wir sind also noch weit unten. Auf der anderen Seite aber sehr dicht an der Magma. Etwa 1,5 Kilometer unter uns ist die Erde flüssig. Die Hitze wird aber bis hierher transportiert. Kochendes mineralisches Wasser kommt aus dem Boden. Riechst du den Gestank, der sich hier ausbreitet?
Das ist schon was Besonderes. Du stehst mitten im Schnee und um dich herum dampft, stinkt und blubbert's überall. Der Vulkan erinnert daran, dass er zwar schläft, aber noch sehr lebendig ist. Auch wenn der letzte große Ausbruch schon ziemlich lange Zeit zurückliegt.
Der letzte große Ausbruch war 1914 und das ging bis 1921. Seitdem ist der Lassen Peak relativ inaktiv. Seitdem wird die seismische Aktivität permanent kontrolliert und wir mussten feststellen, dass sie in den letzten Jahren stärker geworden ist. Ein Zeichen dafür, dass sich die Magma da unten wieder bewegt.
Und da, wo die Magma im Laufe der Jahrtausende hingeflossen ist, kann man noch ganz andere Kuriositäten entdecken. Im Bernie Falls Memorial State Park zum Beispiel. Ranger Andy klärt auf.
This waterfall is different from many other waterfalls, most other waterfalls throughout the world.
Dieser Wasserfall unterscheidet sich von den meisten Wasserfällen auf der Welt. Es ist ein zweifacher Wasserfall. Zum einen kommt das Wasser über die Felskante, aber es gibt darunter noch einen unterirdischen Fluss durchs Vulkangestein. Und dieses Wasser kommt weiter unten aus dem porösen Lavagestein. Das macht ihn so einzigartig.
So that in itself is what makes these falls most unique and different from any other waterfall.
Die Welt ist voller Naturwunder, sagte Andy dann noch, und wir haben Gott sei Dank viele davon hier in der Region.
Und es ist echt lohnenswert, die Gegend kennenzulernen. Kleine Hotels oder Motels gibt es fast überall. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, findet überall eine gute Infrastruktur. Alle großen Auto- und Wohnmobilanbieter sind rund um San Francisco zu finden. Von daher kann man problemlos planen. Preise vergleichen gilt gerade auch hier. Als Look-Anreise empfiehlt sich San Francisco. Achtung, ein paar zusätzliche Tage sollte man auch dort einplanen. Nonstop-Verbindungen von Deutschland aus bieten Lufthansa und United Airlines. Wer im Umsteigen nichts ausmacht, kann auch mit der Konkurrenz von Delta, American oder US Airways fliegen. Damit Schluss. Ich bin Rüdiger Edelmann. Danke fürs Reinklicken und Zuhören.